Darf euch alle recht herzlich begrüßen. Ich bin doch wieder mal erkältet. Ich hatte letzten Donnerstag neue Fenster bekommen. Und als ich abends heimkam, waren die noch nicht drin. Und dann war die ganze Wohnung eiskalt. Und da hat es wieder reingehauen. Aber ich werde trotzdem die Predigt halten können. Wir haben den Predigttext ja eben schon in der Schriftlesung gehört. Ja, neue Fenster sollte man vielleicht im Sommer bestellen, ne? Ja, es gibt ja einen Spruch, den man öfter mal hört. Die Lehre, dass ein Gott dreieinig ist, Vater, Sohn und Heiligen Geist, das wäre ja eine Lehre, die man erst im 4. Jahrhundert festgelegt hätte. Das ist halb richtig und halb falsch. Richtig ist tatsächlich, diese Lehre wurde im 4. Jahrhundert so festgelegt. Da hatte der Kaiser Konstantin noch seine Hände im Spiel. Aber die Sache, dass ein Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, drei Seinsweisen, wie es dann heißt, das finden wir schon in der Bibel. Lasst uns den Menschen machen. Da spricht der Vater zum Sohn. Ich weiß, es gibt auch andere Auslegungen, aber so sehe ich es, dass die Dreieinigkeit schon am Anfang da ist und dann im Neuen Testament ganz bestimmt. Wir werden uns hier mit einem Lobpreis beschäftigen, nur sehr auszugsweise, weil man da nicht alles behandeln kann, der ein Lobpreis der Dreieinigkeit Gottes ist. Es ist eine sehr hohe Sprache, also ich denke mal, der Paulus hat da lange rumgefeilt an diesem Satz. Jetzt denken einige, ein Satz. Wir haben doch eben gerade eine ganz lange Schriftlesung gehört. Tatsächlich ist Vers 3 bis Vers 14 ein einziger Satz. Nur wir müssen im Deutschen halt zwischendurch Punkt und Komma setzen. Man kann sagen, der Paulus sprudelt da in diesem Lobpreis nahezu über. Und zwar über das, was der Vater, der Sohn und der Heilige Geist an und für uns getan haben. Ich dachte mir so beim Lesen dieses Lobpreis, das ist, vielleicht kennt ihr das, ein Kaleidoskop. Da sind bunte Blättchen drin, die durchsichtig sind und Spiegel. Und dann wird das in eine Symmetrie gebracht und man kann das drehen und dann ordnen sich diese durchsichtigen, bunten Plättchen immer wieder neu an. Und so kommt mir das vor, als wird hier immer dasselbe, aber immer wieder in neuen Facetten angesprochen und vor allen Dingen gepriesen. Und ich habe drei Teile. Erstens das große Lobpreiskaleidoskop. Und ich werde mal einige ausgewählte Aspekte vorführen, nicht alles. Das wird den Rahmen sprengen. Dann zweitens das große Aber und drittens das große Dennoch. Ich habe heute Morgen gedacht, wenn ich mal Rentner bin, vielleicht mache ich dann auch ein paar Bibelwochen. Also das große Lobpreis-Kaleidoskop. Zunächst wird Gott der Vater gepriesen, dann Gott der Sohn und dann zum Schluss der Heilige Geist. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dann ab Vers 7, in ihm, in Jesus, im Sohn, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und am Schluss dieses Hymnus oder dieses Lobpreis wird der Heilige Geist erwähnt. In Vers 13, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Also mir soll mal einer erzählen, dass der Dreieinigkeitslehre erst im 4. Jahrhundert erfunden wurde. Da muss man ja die Bibeltexte ignorieren oder bösartig leugnen. Also das ist hier ganz klar Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und die sind nicht gegeneinander, sondern die sind miteinander. Zunächst wird Gott der Vater gepriesen. Er hat uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Erwählung, das klingt so ein bisschen elitär. Ach ja, den erwähle ich. Es gibt ja solche Auswahlverfahren. Der wird erwählt, der nicht. Aber Hier steht nicht, er hat uns erwählt, sondern es stehen noch zwei Wörtchen da, die in diesem Text mehrmals vorkommen. Und zwar in ihm sind wir erwählt. In ihm, das heißt, Jesus ist der erwählte Sohn. Bei der Taufe Jesu kam ja die Stimme des Vaters, in Matthäus 3, Vers 17. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich habe Wohlgefallen. Und jetzt ist Jesus erwählt und in ihm haben wir Teil an der Erwählung. Das heißt, es gibt keinen Menschen, der über diese Erde läuft, der sagen muss, ich wäre so gerne erwählt, aber ich bin es nicht. Schade. Ein Ausleger sagte mal, Gott hat uns erwählt in ihm und zum Unheil, zum Heil. Und zum Unheil erwählt der Mensch sich selbst. Also Jesus ist für alle Menschen gestorben, da halte ich unmittelbar dran fest. Und ich habe mir das mal folgendermaßen überlegt, damit du eine Anschauung hast. Hier ist mein Personalausweis, da steht mein Name, meine Adresse, mein Bild drauf. Jetzt kann ich sagen, ich bin erwählt, aber nicht, weil Gott gesagt hat, den nehme ich und den nehme ich nicht, sondern weil ich in ihm bin, jetzt nehme ich mal die Bibel, das ist sein Wort, in ihm bin ich reingekommen und jetzt bin ich in ihm erwählt. Denn hier steht auch noch das Wort von der Berufung. Die Erwählung wird ja konkret im Ruf Gottes. Ich dachte eben vorhin, damals hatte der Ernst Daub mit mir gebetet. Das war bei einer Evangelisation vor 40 Jahren. Habe ich festgemacht. Also das heißt, die Erwählung stand fest, aber der Ruf, den musst du hören. Und dann ist es schade, wenn jemand diesen Ruf vielleicht sogar mehrfach in seinem Leben hört und draußen bleibt. Meistens ruft Gott durch Gericht. Es gibt ganz viele Zeugnisse im Evangeliumsrundfunk, wo Menschen ganz unten waren und durch dieses ganz unten sein den Ruf Gottes gehört haben. Aber es muss nicht so sein. Als ich mich damals bekehrt habe und den Ruf Gottes gehört habe, ging es mir gut. Also in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollten vor ihm. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, das ist seine Berufung, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist doch wunderbar, wir gehören jetzt zur Familie Gottes, wir sind seine Kinder. Und ich sagte mal, Graf Zinzendorf, vielleicht kennen den einige, die Trinität ist wie eine Familie. Der Heilige Geist, Tröster, das ist das mütterliche Amt, ist übrigens im Hebräisch ist das Wort für Geist auch weiblich. Also wenn da jemand sagt, Gott ist ja nur ein Mann, das stimmt hier gar nicht. Gott ist der Schöpfer von Mann und Frau und er hat auch diese Anteile in sich, in seinem Wesen. Dann ist er der Vater und der Sohn und wir sind seine Kinder. Das heißt dann, Jesus ist ja unser großer Bruder und unser Freund und natürlich als dieses auch unser Herr. Darum sage ich, der große Bruder, der dann sagt, wo es lang geht. Wir gehören zur Familie Gottes. In Johannes 14 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Zu Gott kommen alle, aber zu Gott, dem Vater, kommen wir nur durch den Sohn, durch Jesus Christus. Dann dreht sich das Kaleidoskop weiter. Ab Vers 7 kommt der Sohn in den Blick, Jesus, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Hier ist bei Erlösung durch sein Blut und Vergebung der Sünden einmal die Sklaverei im Hintergrund. Ich glaube, Jesus ist zuallererst für uns am Kreuz gestorben, um die Werke des Teufels zu zerstören. Weil manche sagen, Sünden, naja, Sünden hat ja jeder irgendwie, sagt man, ich habe ja ein paar Fehler. Ich habe auch ein paar Fehler, du hast ein paar Fehler, manche haben sehr, sehr große Fehler, manche sogar über die Maßen Fehler, aber es sind Fehler. Aber dafür hätte der Sohn Gottes nicht sterben müssen. Im Koran ist es auch so, dass Muslime, die ordnen sich ja Allah unter und die machen Fehler und dann können sie um Verzeihung bitten und wenn es Allah gefällt, verzeiht er ihnen diese Fehler. Und die sehen nicht ein, warum dann Gott einen Sohn haben muss, der für uns am Kreuz stirbt. In der Bibel geht es nicht nur um ein paar Fehler, die eine mehr oder andere weniger hat, sondern um ein Teilhaben an der Macht der Finsternis. Mir ist das nochmal wieder aufgefallen, als Adam und Eva diese Frucht nahmen und aßen, könnte man ja auch sagen, es war halt ein Fehler, die hätten da nicht hingehen dürfen, aber sie haben in dem Moment die Seiten gewechselt und sind auf die Seite des Feindes, des Satans gegangen und haben sozusagen sich dieser Rebellion gegen Gott angeschlossen. Und wenn wir sündigen, haben wir Teil an der satanischen Rebellion gegen Gott. Und deshalb heißt es Erlösung, das ist eine Sklaverei. Paulus schreibt im Römerbrief dazu noch einiges, dass wir losgekauft werden aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Durch das Blut Jesu heißt, Jesus hat sein Leben für uns dahingegeben. Das Blut in der Bibel ist der Sitz des Lebens. Und wenn er sein Blut für uns dahingegeben hat, heißt es, Jesus hat sich ganz reingehängt mit seinem ganzen Leben, um uns aus der Macht der Finsternis rauszureißen. Und wenn wir aus der Macht der Finsternis rausgerissen sind, hat auch der Tod keine Macht mehr. Im Hebräerbrief steht, der Teufel hat Macht über den Tod. Darum ist es auch so furchtbar. Es geht also nicht um ein paar Fehler, sondern es geht um grundlegende Erneuerung. Und dafür preist Paulus Jesus und sein Heilswerk. Er hat uns rausgerissen aus der Todesmacht, aus der Macht der Finsternis, aus der Sünde, hat uns alles vergeben, zu seinen Kindern gemacht und wir fangen ganz neu an. Und zuletzt wird der Heilige Geist gepriesen. Als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und es ist hier vom Erbteil die Rede. Ja, was ist damit gemeint? Dass wir durch dieses Siegel des Heiligen Geistes ein Unterpfand unseres Erbes haben. Und bei dem Erbteil kann man auf komische Gedanken kommen, denn man erbt ja normalerweise, wenn jemand gestorben ist. Aber Gott ist nicht gestorben, der lebt. Sondern Erbteil weist zurück auf das Alte Testament. Als das Volk durch den Jordan ins gelobte Land zog, wurde jedem Stamm, außer dem Stamm Levi, sein Erbteil zugewiesen. Und hier ist ja dieses Land, dieses gelobte Land, ist ja ein Hinweis, eine Abschattung von der himmlischen Herrlichkeit. Und Jesus sagt mal, ich werde hingehen und euch die Wohnung vorbereiten. Und dass das nicht einfach nur Geschwätz ist, deshalb haben wir den Heiligen Geist jetzt schon. Und das Siegel in der Antike auch heute noch ist der Stempel drauf, das ist gültig. Das gilt. Wir haben den Heiligen Geist als Unterpfand, als Angeld für unser Erbe zu unserer Erlösung, die ja im vollen Sinne noch aussteht. In 2. Korinther 5, Vers 5 schreibt Paulus das noch etwas genauer. Der uns aber dazu bereitet hat, nämlich, jetzt geht es um das ewige Leben, dass nämlich das Sterbliche überkleidet wird und verschlungen wird vom Leben. Da spricht Paulus von der Auferstehung. Und dann nimmt er dasselbe Wort, der uns bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand für unsere Auferstehung und unsere Erbteil den Heiligen Geist gegeben hat. So sind wir allzeit getrost und so wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern vor dem Herrn. Also unser altes Leben hält uns noch irgendwie ab, das in der Fülle zu schauen, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und dann sagt Paulus, eine gute Nachricht für alle, die ihre letzte Lebensstrecke jetzt vor sich haben. Ich habe Lust, den Leib zu verlassen, aber nicht, um danach beerdigt zu werden, sondern, jetzt sind wir wieder beim Erbteil, um daheim zu sein bei dem Herrn. Herrn. Also, so vielleicht beneiden manchmal Ältere die Jungen, dass sie noch so Fußball spielen können. Aber ich glaube, die Jungen können auch die Alten beneiden, dass sie schon näher an der Ewigkeit sind, wenn sie denn Kinder Gottes sind. Das ist die Voraussetzung. Jetzt kommt das große Aber. Das klingt ja alles sehr schön, aber wo erlebt man das denn? Der Philosoph Nietzsche, übrigens kommt er aus einem gläubigen Elternhaus, der hat seinen Spott ja über die Christen hergezogen, je älter er wurde, desto mehr. Und der sagte einmal, die Erlösten müssten ja Erlöste aussehen, dass ich an ihren Erlöser glauben konnte. Und tatsächlich, manchmal sehen wir gar nicht erlöst aus. Ich erinnere mich an eine Evangelisation, das ist 30 Jahre her, auch nicht hier, niemand kennt da jemanden, das war oben Westerwald in so einem kleinen Ort. Da kamen drei evangelische Gemeinden zusammen, das war evangelisch-methodistische Gemeinde, eine evangelische Gemeinschaft, also landeskirchliche Gemeinschaft und ein so ein freischwebender Hauskreis. Die kamen da überein, lasst uns im Dorfgemeinschaftshaus eine Evangelisation veranstalten. Und dann wurde ein Evangelist eingeladen und der wurde dann aber wieder ausgeladen, weil der das Missionswerk verlassen hat, über das man ihn eingeladen hat und hat nicht Bescheid gesagt. Und dann ging es los. Ein Krach. Ich kann das hier erzählen, weil das erstens schon lange her ist und zweitens, niemand kennt jemanden, aber ich habe das heute noch in Erinnerung. Da hat der Hauskreis den Evangelisten doch wieder eingeladen und haben auf eigene Faust dann die Evangelisation durchgezogen. Und das war natürlich das große Gelächter im Dorf. Guckt doch mal die Christen an. Und ich stand da nebendran und dann sagte jemand zu mir, wenn die Saufbrüder abends besoffen sind und Streit kriegen, dann am nächsten Tag, wenn sie nüchtern sind, versöhnen sie sich wieder. Aber das wird jetzt lange dauern, bis da überhaupt mal wieder Gespräche laufen. Ja, die Erlösten müssen Erlöster aussehen. Und damals waren das die Erlösten sehr unreif, menschlich, aber vor allen Dingen auch geistlich. Aber jetzt mal aufgepasst. Wo hat Paulus denn eigentlich diesen Lobpreis geschrieben? War er da erlöst? Menschlich gesehen, körperlich, genau das Gegenteil. Er saß nämlich in einer Gefängniszelle. Am Ende des Briefes schreibt er, ich bin Bote Jesu in Ketten. Das heißt, alles das Gegenteil von erlöst. Er saß in der dunklen, dreckigen Gefängniszelle. Und Paulus weiß sehr gut, dass der Lobpreis und das, worauf sich der Lobpreis bezieht, noch nicht in der Fülle eingetroffen ist. Deshalb, ich fand es hochinteressant, das einmal so zu sehen, am Anfang des Epheserbriefs steht dieser gewaltige Lobpreis von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wisst ihr, was so quasi als Gegengewicht am Ende des Epheserbriefs steht? Eine ganz berühmte Bibelstelle, die geistliche Waffenrüstung. Und da schreibt Paulus, wir sind noch nicht da, wir leben noch in einer von der Finsternis beherrschten Welt. Deshalb, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, den Herren dieser Welt. Vorne schreibt er, Jesus Christus ist der König über alle Herrschaften dieser Welt, aber diese Herrschaft ist noch nicht sichtbar angetreten. Das heißt, wir leben so in der Zwischenzeit, wo das noch die Herren dieser Welt in dieser Finsternis herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und ich glaube, den größten Spaß können wir dem Teufel bereiten, wenn wir sagen, das gibt's alles gar nicht. Das ist Aberglaube. Nein, diese bösen Geister, diese Herrscher dieser Welt sind Realität. Und wenn jemand fragt, warum die Welt denn so verrückt ist, wie sie ist, dann hängt es letztlich daran zusammen, dass die Herren dieser Welt ihre Herrschaft auf brutalste Weise ausüben. Aber ihre Tage sind gezählt, Gott sei Dank. Das heißt, als Christ lebst du mitten im Feindesland, Menschen, die in Finsternis sind, ohne Halt, ohne Hoffnung, ausgesetzt dem Tod und der Finsternis. Und die biblische Nüchternheit sagt, Wir leben als Kinder Gottes, solange wir im Leib sind, noch in einer von den Herren dieser Welt besetzten Zone. Paulus sagt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und jetzt kommt der Schluss, das große Dennoch. Denn im Epheserbrief geht es nicht nur um Lobpreis und geistlichen Kampf in der Waffenrüstung. Es gibt ein Wort, das im Epheserbrief auch sehr zentral ist. Das ist das Wort Erkenntnis. Paulus betet sogar für die Gemeinde nach diesem Lobpreis. Er sagt, ich danke für euch und ich bete auch für euch. Und der Paulus schreibt denen immer, was er gebetet hat. Wisst ihr, was der gebetet hat? Gott gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und jetzt kommt, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Also das heißt, mitten in einer dunklen Welt können wir mit den Augen des Herzens diese Dinge, die jetzt noch verborgen sind, schon sehen, diesen ewigen Reichtum. Und ich glaube, dass Paulus nicht nur seine Gefängniszelle gesehen hat, sondern dass Paulus im Gefängnis diese Herrlichkeit Gottes mit den Augen des Herzens zumindest schon mal so vorahnungsweise sehen durfte. Ich habe folgendes, übrigens Apostelgeschichte 16 wird uns eine ähnliche Geschichte erzählt, wo Paulus mit Silas zusammen im Gefängnis, die wurden vorher noch zusammengeschlagen und dann um Mitternacht sangen sie Lobgesänge. Ich dachte, mitten in einer dunklen, kalten Wüste, wo es dunkel ist, wo es kalt ist, richtest du den Blick nach oben und dann siehst du was, was du hier im Rhein-Main-Gebiet kaum noch siehst, nämlich diesen Sternenhimmel. Und er ist so gewaltig, dass selbst eingefleischte Atheisten werden da nachdenklich. So ist das mitten in einer kalten, dunklen Welt, den Blick nach oben und du siehst diese Pracht am Himmel. Vielleicht sieht dein Alltag gerade nicht nach Lobpreis aus. Vielleicht ist dein Alltag gerade trüb. Vielleicht hast du Krankheiten oder kranke Angehörige oder hast Stress am Beruf oder Stress mit den Nachbarn. Ich weiß es nicht. Aber dann lasst uns gemeinsam mit Paulus beten. Herr, gib uns geöffnete Augen des Herzens. Und dann nimmst du quasi vorweg, was passiert, wenn die Zeit erfüllt ist. Den Vers will ich auch noch am Schluss erwähnen. Wenn die Zeit erfüllt ist, was wird dann passieren? Dann wird alles zusammengefasst, was im Himmel und auf Erden ist, in Christus. Das heißt, dann werden wir nicht mehr hier auf der armen Erde sein und die Herrlichkeiten im Himmel nur von Ferne sehen, durch die Augen des Herzens, dann wird Himmel und Erde nach dem großen Gericht und der Wiederkunft Jesu zusammen sein. Dann ist zu 100% erfüllt, dein Reich komme, dann ist das Reich da. Dein Wille geschehe, dann ist der Wille da. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Also wenn wir das Vaterunser beten, beten wir nachher noch, denkt daran, in ihm wird einmal alles zusammengefasst, was im Himmel und auf Erden ist. Amen.